Sicht der Dinge, der Podcast. Und wir sind
Katharina
und Julia. Und wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer die Perspektiven der unterschiedlichsten Menschen dieser Welt kennenlernen.
Genau, und heute wollen wir über was ganz Schönes sprechen, nämlich über Musik. Und dazu haben wir Susi eingeladen. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, ich bin Susanne Krete aus Hamburg und ich bin Vocal Coach, CBT-Lehrerin, Chorleiterin, Sängerin, Musiker, sag ich einfach mal. Ich liebe Musik und übe sie aus.
Genau, und wir beide kennen uns, weil ich auch in einem deiner Chöre singe und wir bei einer Chorprobe mal festgestellt haben, dass man ja auch zu dem Thema mal eine Podcast-Folge machen kann, was Musik so mit uns macht.
Und die Folge heute ist besonders, denn wir haben unser erstes Jubiläum. Das ist unsere 10. Folge.
Schon total gewachsen. Vielleicht erstmal noch so ein bisschen zu dir. Wie bist du denn auf das ganze Thema Musik gekommen?
Meine Mutter ist Musikerin gewesen, Pianistin und Dozentin an der Hamburger Hochschule für Musik. Und irgendwie war es für mich immer klar, dass ich Musik mache. Ich bin als Kind unterm Flügel aufgewachsen, wenn meine Mutter unterrichtet hat und geübt hat. Ich war bei Konzerten dabei. Als sie mit mir schwanger war, hat sie gerade ihr Konzertexamen gemacht. Ja, und eigentlich wollte ich Kirchenmusikerin werden. Und das hat sich dann aber anders ergeben. Ich habe dann Musik auf Lehramt studiert, weil mich die Musik einfach immer begleitet hat. Und war immer so ein Ding, Kunst oder Musik. Und außerdem wollte ich immer unterrichten. Und dann habe ich deswegen erstmal auf Lehramt studiert. Und das war auch eine gute Wahl, weil man da sehr viel lernt, sehr viel Unterschiedliches. Aber ich bin dann nicht an die Schule gegangen damit, sondern bin ich selbstständig gemacht. Ja, kommt man auf das Thema Musik. Also für mich ist das so wie Luft zum Atmen. So ganz selbstverständlich.
Ja gut, wenn man damit aufgewachsen ist, dann kennt man es ja auch wahrscheinlich gar nicht anders, ne? Ja, voll cool.
Wobei ich sagen muss, bei meiner kleinen Recherche zur Musik habe ich auch rausgefunden, wie viel Musik uns eigentlich den ganzen Tag über und auch das ganze Leben über irgendwie begleitet, weil sie nämlich alles für uns verändert. Und das fand ich so cool und irgendwie auch so krass. Sie verändert tatsächlich unseren Herzschlag, unsere Atemfrequenz, unseren Blutdruck, die Muskelspannung. Und wir verbinden tatsächlich Momente mit Musik. Das heißt, ein musikalisches Stück kann uns auch zurückwerfen in einen bestimmten Moment und wir erinnern uns wieder und so weiter. Das fand ich irgendwie richtig cool.
Ja, also das glaube ich auch bei jedem so. Ich habe auch so ein paar Lieder, immer wenn ich die höre, dann versetzen die mich irgendwie so zurück in so einen Moment. Beziehungsweise ich habe das auch ganz krass, am Handy kann man ja für einen Wecker auch ein Lied nehmen. Wenn ich das wirklich als Weckton nehme, kann ich das tagsüber nicht mehr hören. Das löst dann irgendwie was ganz Komisches in mir aus, weil es halt mein Wecker ist.
Ich kann auch tatsächlich keine ruhigen Melodien als Weckton nehmen, weil dann schlafe ich halt weiter. Würdest du denn sagen, Musik verändert uns und unsere Stimmung? Also so, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, merkst du das, wie Musik jemanden verändern kann?
Also Musik ist ganz eng mit unseren emotionalen Zentren verbunden. Musik löst Emotionen aus, sowohl positive wie negative. Deswegen kann man mit Musik auch manipulieren. Es gibt ja so allerlei Versuche. Zum Beispiel gibt es einen Japaner, der hat die Bildung von Kristallen im Wasser unter verschiedenen Musikeinflüssen untersucht, hat die dann hinterher unter das Mikroskop getan und hat dann zum Beispiel Heavy Metal und Mozart verglichen, die unterschiedlichen Kristallstrukturen. Und die waren bei Heavy Metal tatsächlich sehr chaotisch und die waren bei Mozart oder überhaupt klassischer Musik sehr geordnet. Man hat auch festgestellt, dass wenn man bei einer Operation im Hintergrund klassische Musik laufen hat, dass die sehr viel weniger Komplikationen haben während der Operation. Man hat Pflanzen untersucht, die haben tatsächlich auch, die empfinden auch Musik und reagieren ganz ähnlich wie Menschen, also sehr harmonisch und beruhigt auf klassische Musik und sehr aufgeregt und ängstlich auf Hardrock-Musik zum Beispiel.
Ja, genau, das habe ich tatsächlich auch bei meiner Recherche rausgefunden. Und zwar beeinflusst Musik unsere Hormone. Es gibt ja einmal Adrenalin und einmal Noradrenalin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Aber das eine ist auf jeden Fall mit schneller und aggressiver Musik verboten. Und das lösen uns eben dieses Fire, diese hippige, chaotische Stimmung aus. Und das andere ist eben das sanfte, ruhige, was uns so ein bisschen ja, so in die Ruhe wiegt und uns so ein bisschen wieder auf den Boden zurückbringt. Und ich habe auch gelesen, dass das ganz, ganz viel eingesetzt wird. Und jetzt, wo du gerade gesagt hast, das manipuliert uns, musste ich zuallererst an diese Rausschmeißmusik denken. Das merkt man ja auch ganz oft, ne? Also wenn man jetzt, weiß nicht, im Club oder halt auch in einem Restaurant was schließt, dass am Ende dann so ein Lied kommt, wo man so, ach ja, jetzt wollte ich ja eh gehen.
Ah, okay.
Da muss ich direkt dran denken.
Ich musste eher daran denken, dass ich bei Horrorfilmen oder bei gruseligen Stellen immer den Ton ausmache, weil ich es dann besser ertragen kann, weil dann auch diese Hintergrundmusik aus den Filmen und so nicht so stark
ist. Die Musik erzeugt tatsächlich die Spannung, ne? Das ist psychologische Spannungsführung irgendwie.
Aber wie cool das ist, dass das so uns so begleitet.
Naja, es begleitet alle Menschen, alle Kulturen und es ist ganz spannend, weil es gibt so Archetypen. Wir haben ja sehr unterschiedliche Musik überall auf der Welt. Und trotzdem gibt es bestimmte Archetypen, die sich unabhängig voneinander in allen Kulturen entwickelt haben. Und Musik wird ja ganz viel zur Heilung eingesetzt, in anderen Kulturen zum Beispiel, oder für rituelle Dinge. Mhm. Ist also auch in anderen Kulturen was sehr Heiliges.
Mhm. Ich muss sagen, ich war viel in Asien unterwegs und da war das zum Beispiel so, dass die Moscheen so ganz klassische Töne, ich will jetzt nicht gespuckt sagen, also so ganz klassische Töne von sich gegeben haben, wenn eben Betzeit ist. Das war auch richtig, richtig schön, weil die waren super laut, aber es war nicht unangenehm, weil das halt so ein ganz klassische, so eine sanfte Melodie war, obwohl sie richtig, richtig laut waren.
Ja, weil das also der Muezzin-Ruf, ja, also das ist im Islam ja was Besonderes, was man gar nicht so weiß, dass der Koran ja eigentlich eine mündliche, gesungene Überlieferung ist. Also also es ist eigentlich gar nicht richtig, das zu lesen, sondern man muss es hören, um wirklich das komplett voll erfassen zu können. So, und deswegen gibt es richtig Wettbewerbe von Koran-Rezitatoren, wer eben das am besten, am schönsten singen kann quasi. Also es ist eine eigene Kunstform. Ja. Würdest du denn sagen, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man Musik selber macht oder ob man sie hört? Also, und wenn ja, wie unterscheidet sich das nochmal so vom?
Oh, da kann man ganz viel, glaube ich, drauf sagen. Also, das ist ja bei uns, in unserer Gesellschaft ist es diese Trennung. Ne? Da gibt es die Profis, die machen Musik, und dann gibt es die haben keine Ahnung. Ne, bei uns wird unterschieden in musikalisch, unmusikalisch, hochbegabt, nicht begabt. Das kriegt man ziemlich früh um die Ohren gepfeffert. Mhm. Und eigentlich kommt ja jedes Kind auf die Welt und liebt Musik. Liebt Musik und Rhythmus und Tanz, bewegt sich nach Musik, fängt an zu singen. Dann kommt das erste, hör auf zu singen, das klingt schief oder ist laut oder was weiß ich. Oder irgendwelche blöden Sprüche in der Schule. Und das war es dann meistens. Das Singen ist ja so der erste Ausdruck oder auf irgendwas rumtrommeln und dann kommt irgendwann vielleicht der Wunsch, ein Instrument zu lernen. Ne, dann geht es auch so bei uns, naja, also nee, Schlagzeug, das geht gar nicht, das ist viel zu laut. Klavier ist zu groß, haben wir nicht und ist zu teuer. Geige, nee, das ist immer so schief. Nur noch die Blockflöte, so zum Beispiel. Und in anderen Kulturen ist es völlig normal, dass Kinder mit Musik aufwachsen. Jeder darf Musik machen. Tatsächlich auch machen die das oft ziemlich gut, wenn sie Lust haben und machen das Learning by Doing. Ne? Da ist also nicht,
gehst du im Unterricht. Niemand ist ja von Anfang an perfekt. Also man muss ja auch üben, um besser zu werden. Ich sag mal so, Geige spielen ist ja jetzt auch nicht das einfachste Instrument, dass man da vielleicht auch mal daneben greift.
Aber Kinder lernen ja tatsächlich erstmal durchs Nachmachen. Hm. Und wenn die in einer Gesellschaft sind, wo die Familie ständig Musik macht oder denk an die Gospelkirche, wo jeden Sonntag Musik gemacht wird, dann gehen die in den Chor, dann singen die mit den anderen, dann klatschen sie Rhythmen. Die brauchen zum Beispiel nicht über Gesangsunterricht nachzudenken. Die lernen auch Harmonien zu bilden, ohne dass sie jemals irgendwas aufgeschrieben haben. Das üben die einfach so oder nimm das, wo du willst. Da werden die Kinder einfach musikalisch gebildet und nehmen dann vielleicht auch mal irgendwann Unterricht. Aber das kommt dann nochmal obendrauf. Und bei uns, also ich habe ja auch viele Klavierschüler und ich merke das sofort, ob jemand zum Beispiel in der Schule, ob da viel gesungen wird oder im Kindergarten, dann gibt es ein ganz anderes Verständnis. Bei vielen anderen ist dann oft das Denken dazwischen, eine Bewertung dazwischen. Das muss gut sein, da darf man keine Fehler machen. Und die ganzen Dinge, die behindern Menschen eigentlich. Und ich bin fest davon überzeugt, ich bin ja nicht die Einzige, dass Musik eine Möglichkeit ist, sich auszudrücken und sich frei zu machen. Es ist zum Beispiel, versucht mal zu singen und dabei zu denken. Vor allem Schlechtes zu denken. Versucht mal, etwas zu singen und Angst zu haben. Das ist also eine ganz tolle Möglichkeit, in Momenten von Angst oder von Verzweiflung oder so einfach zu singen.
Witzigerweise hat die liebe Vita das doch vor 2 Folgen gesagt, dass sie immer, wenn sie von ihrer Arbeit kommt, sie arbeitet mit psychisch kranken Menschen im sozialen Bereich zusammen, dass sie, wenn gar nichts mehr geht, immer ganz laut Musik anmacht im Auto und mitsingt.
Ja.
Muss ich gerade dann denken. Aber denkst du denn, also klang ja jetzt gerade so, denkst du, dass alle Musik irgendwie fühlen können? Oder glaubst du, wir haben in unserer Kultur das irgendwie verlernt? Oder könnten das verlernen?
Ich glaube, es wird uns abtrainiert. Ich glaube, Kinder bringen das mit. Die einen interessieren sich mehr, die anderen weniger. Mhm. Aber es ist eigentlich freiwillig. Und überlegt mal, in der Schule ist Musik eigentlich das Fach, was meistens zu kurz kommt und unter Bedingungen unterrichtet wird. Darum bin ich zum Beispiel nicht an die Schule gegangen, die so erschwerend sind, dass Musik das, glaube ich, mit am heißesten gehasste Fach ist. Was ich keinem verdenken kann. Das macht einfach wirklich keinen Spaß, wenn alle lernen und es nicht wirklich ernst genommen wird. Oder wenn es verkopft wird, theoretisiert wird.
Ja, ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Glück da. Also ich hatte tatsächlich eine Lehrerin, die hatte sehr, sehr strikt unterrichtet. Also da war bei ihr war echt, da durfte man keinen Mucks machen und musste Referate halten. Hat man nicht gesehen. Und andere, die hat uns einfach gefragt, ey, wolltet ihr schon mal ein Instrument spielen? Macht doch einfach so. Und dann durfte jeder sich irgendwie in eine ruhige Ecke der Schule setzen und machen. Das fand ich ganz cool.
Ja, wir hatten auch damals eine Lehrerin, ich glaube, die wäre musikalisch gar nicht so schlecht gewesen, wenn sie mit uns als Schüler nicht maßlos überfordert gewesen wäre. Also da hat man einfach gemerkt, mit so 30 Kindern in dem Raum, das hat sie halt überhaupt nicht gehandelt bekommen. Das fand ich schade. Aber die andere Lehrerin, bei der haben wir immer so Sachen aufbekommen, die wir üben sollten. Also da standen bei uns im Musikraum auch immer so 10 Klaviere und verschiedene Gitarren und sowas alles. Und dann haben wir immer so eine Notenabfolge oder irgendwas bekommen und sollten das immer üben so und vorspielen und jeder durfte mal jedes Instrument ausprobieren. Das war eigentlich ganz gut, auch wenn ich, ja gut, ich habe Gitarre spielen gelernt als Kind. Das war ganz gut, aber was du schon sagtest, wir kriegen ja so manche Dinge abtrainiert und bei mir war das früher auch so, dass immer alle gesagt haben, ich sing so tief, ich brumme ja nur so. Da habe ich auch ganz schnell die Lust dabei verloren. Und witzig ist ja, dass ich damals, als ich in einem Praktikum war und alle gesagt haben, also wir waren halt regelmäßig zusammen in Gottesdiensten, wo man ja auch viel singt, und alle, die neben mir gesessen haben, haben immer gesagt, Katharina, jeder kann singen. Möchtest du dich da nicht ein bisschen mehr bemühen, dass du das irgendwie hinbekommst? Und ich habe gesagt, nein, ich kann nicht singen. Ich gehe jetzt mal zu einer Freundin von uns, die Gesangslehrerin ist. Dann wird ihr euch schon zeigen, dass ich nicht singen kann. Das Ende vom Lied war, dass ich für den Rest des Praktikums bei ihr Gesangsstunden hatte und ja jetzt auch in dem Chor singe. Und ich das wirklich auch, also ich konnte singen auch lernen. Aber ist das sowas, was du auch sagen würdest, wenn man jetzt auch nicht so damit aufgewachsen ist, dass das jeder lernen kann? Weil da scheinen sich ja auch so ein bisschen die Geister. Also kann jeder singen lernen?
Auf jeden Fall. Also der einzig wirklich triftige Grund, warum es nicht funktionieren sollte, ist, dass irgendwelche anatomischen Sachen das verhindern. Irgendwelche Kehlkopf-Missbildungen, keine Ahnung, dass die Stimmbänder nicht schwingen. Aber jeder, der reden kann, kann auch singen. Wir haben ja, wie gesagt, immer dieses Ding, es muss wohlklingend sein. Wer entscheidet, was wohlklingend ist? Es muss irgendwie so und so sein. Wir haben da Vorbilder. Ganz furchtbar ist ja Dieter Bohlen. Der hat ja irgendwie da sehr viel Schaden angerichtet. Und darum, es gibt einen ganz tollen Film, der heißt Beyond the Fear of Singing. Name ist mir jetzt gerade entfallen. Der hat einen ganz schönen Film über die Angst vor dem Singen gemacht und hat Menschen befragt. Und ich habe da so viel wiedererkannt, weil auch ich immer wieder Menschen begegne, die so eine Sehnsucht haben zu singen, aber sich nicht trauen und da eine ganz große Schwelle haben Und ich denke immer, da, wo die Sehnsucht ist, ist eigentlich auch der Weg, weil dieser Wunsch, sich so auszudrücken, vielleicht kein Bild zu malen, sondern eben eher zu singen, der führt auf jeden Fall auf den richtigen Weg. Und was uns daran hindert, ist meistens irgendwas in der Vergangenheit. Und das ist diese Angst vor dem Singen, irgendwie einen Fehler zu machen, bewertet zu werden. Und diese Menschen, die lernen das eigentlich wieder. Das sind ganz oft Leute, die haben eben nicht durchgehend gesungen, wie es, glaube ich, ein Mensch normalerweise tun würde, sondern das sind Leute, die haben das dann irgendwann aufgehört, abrupt. Und als Erwachsene stehen die manchmal da und weinen bei irgendeinem Workshop, weil sie das Gefühl haben, ich krieg's nicht hin und ich möchte es so unheimlich gerne. Und wir haben ja so eine ganz wunderbar austaxierte Verbindung zwischen Ohr und Kehlkopf. Und beim Kind ist es so, da lernt der Kehlkopf und das Ohr ganz von selber zusammenzuarbeiten, sodass die singen zwar am Anfang schief, das kommt aber nur daher, weil der Tonumfang noch nicht so groß ist. Aber der Tonumfang wird mit dem Wachstum von diesen ganzen Organen halt größer und dann wird das auch immer richtiger, wie sie singen. Wenn man sie einfach in Ruhe lässt, werden das alles tolle Sänger. Und wenn man das unterbricht, dann fehlt dieser Entwicklungsschritt halt. Da muss man den nachholen. Nur den Erwachsenen steht meistens das Denken im Weg.
Nein, ich weiß gar nicht, was du meinst. Yes. Ja, zu denen gehöre ich bei uns auch immer, wenn wir dann proben und dann kommen so am Anfang beim Einsingen so die und die Übung und da müssen wir dran denken. Und dann bin ich manchmal total verwirrt und denke so, an 10 Dinge soll ich gleichzeitig denken und eigentlich soll ich ja nicht daran denken und irgendwie die es ganz automatisch macht und so. Da ich auch ein sehr verkopfter Mensch bin, ist das für mich manchmal ein bisschen schwierig.
Unser Kehlkopf trifft die Töne automatisch. Das ist so eine komplexe Arbeit von diesen ganzen Muskeln und Stimmbändern und Knöchelchen, die da sind. Das könnten wir gar nicht kontrollieren. Das können wir auch gar nicht denken. Aber durch das Hören und diese Verbindung funktioniert das.
Ich versuche das immer so zu vergleichen, aber man kann das gar nicht so vergleichen, weil es, glaube ich, alles so individuell ist. Und ich muss immer so dran denken, ja, denkst du eigentlich beim Singen? Das ist okay, fängst du jetzt an zu singen? Nee, warte. Das ist gar nicht so leicht, das so auf sich selbst zu reflektieren, finde ich, wenn man das so hört.
Was ganz tragisch ist zum Beispiel, wo du sagst, ne? Du hast immer tief gesungen. Viele Kinder haben eine tiefe Stimme. Und in Kinderchören, auch in der Kirche, überall ist das alles sehr hoch gedacht, die ganze Art mit Kindern zu singen. Wir wollen die Kinder immer in die Höhe bringen. Die Jungs mit ihrer schönen Knabenstimme, die Mädchen mit ihrer schönen hellen Engelstimme. Und es gibt aber ganz viele Kinder, für die ist es einfach zu hoch. Und wenn ich versuche, etwas zu singen, wo ich nicht hochkomme, dann wird es halt schief. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Das heißt, diese Kinder sind dazu verdonnert, die Töne nie zu treffen. Und wenn man dann mal den Versuch macht, hey, wir singen es einfach mal viel tiefer, plötzlich stellt man fest, gar kein Problem. Und damit wäre die Möglichkeit zum Beispiel geschaffen, diesen Kindern das Selbstbewusstsein zu geben. Es hat nichts mit deinem Hören oder deiner Musikalität zu tun, sondern es ist einfach zu hoch.
Also das merke ich heutzutage auch, wenn ich in der Kirche bin. Viele Kirchenlieder sind so unfassbar hoch, meine Güte. Also dann gucke ich immer, dass ich mich oft, in der letzten Gemeinde, wo ich gearbeitet habe, habe ich mich immer in die Nähe des einen Pastors gesungen, weil der nämlich Bass singt und auch in einem Chor und sehr, sehr gut. Das heißt, der hat immer tief gesungen, da habe ich mich immer zu ihm gesetzt, damit ich es schaffe, tiefer zu singen und das so ein bisschen, weil dieses Hohe mich dann so angestrengt hat. Das hält man dann ja auch nicht so eine ganze Stunde durch mit immer mal wieder singen, wenn das immer sozusagen über deinem Stimmumfang quasi ist. Ne?
Ja, das ist wie so ein Sport, ne? Das ist so zum Sportakkoren. Je höher, desto besser, was völliger Quatsch ist. Also ist ja auch in der Popmusik, ne? Wenn man besonders hoch singen kann, ist besonders toll irgendwie oft.
Ja, jetzt, wo ihr das sagt, muss ich auch total dran denken. Ich war auch früher öfter im Gottesdienst und hatte das auch total oft, dass ich gedacht habe, okay, ab jetzt reicht mir die Luft nicht mehr aus, um noch höher zu kommen. Hatte ich für mich dann irgendwann so ausgemacht, okay, ich denke, ich singe jetzt einfach mal so, wie es für mich passt. Also so, wie ich das Gefühl habe, es klingt richtiger und habe das dann irgendwann so gemacht, dass mich irgendjemand darauf angesprochen hat und gesagt hat, du singst das aber ganz anders, als das gemeint ist. Dann habe ich es, glaube ich, gelassen.
Ja, aber das ist halt auch sowas, ne, was du schon sagst, man hört dann einfach irgendwann damit auf. Also ich habe super gern auch Gitarre gespielt und so, aber ich muss auch dazu sagen, ich finde, die Gitarre ist jetzt auch nicht so das Einfachste, um dazu zu singen. Also ich merke, dass ich zum Beispiel zu Klavier viel einfacher singen kann als zur Gitarre. Und dann war es halt früher in der Familie immer so, irgendwie klingt das komisch, war immer so die Rückmeldung. Und dann habe ich es irgendwann gelassen und habe nur noch gespielt, ohne dazu zu singen. Und man hat dann so echt so den Spaß verloren. Also irgendwie auch beim Karaoke singen oder so, wo es ja durchaus auch schief sein kann oder darf, damit es witzig ist und so. Ja, aber das ist auf jeden Fall mittlerweile wieder zurückgekommen.
Naja, ich finde auch bei uns wird das Singen schlichtweg unterschätzt. Das ist in anderen Kulturen eine ganz heilige Handlung. Ne, wo du das vorhin gesagt hast, oder ihr in den Moscheen, das ist in vielen Kulturen so, dass das Wort viel schneller zu Gott oder zum Göttlichen kommt, wenn ich es singe. Und Charles May, mein Gospel-Guru, der hat mal gesagt, wenn wir Gesang nach oben schicken, dann kommt Heilung zu uns. Und dann kommt Segen zu uns. Gott liebt das Singen, sagen die Indianer. Und wenn die zum Beispiel Pflanzen sammeln gehen, dann besingen sie die Pflanzen erstmal. Und dann entwickeln die eine noch größere Heilkraft. Und Gesang ist Kommunikation. Das ist ja auch nicht nur, wir haben das immer so konzertant, ne? Publikum ist da und da sind irgendwelche Leute, die musizieren. Und woanders ist es eben so, alle musizieren. Jeder macht irgendwas. Und wenn es nur Klatschen ist oder Mitsingen oder schnappt sich irgendein Instrument. Und das ist tatsächlich, glaube ich, speziell in Europa, in Deutschland zum Beispiel, relativ verkümmert.
Auch sehr verkopft. Und
es hat aber auch mit unserer Geschichte zu tun. Ja. Ne? Also das Volkslied wurde ja sehr missbraucht im Dritten Reich. Und bei uns werden ja kaum noch Lieder gesungen. Also ich bin zum Beispiel ab und zu mal unterwegs bei irischen Hafentagen und singe da mit den Leuten. Und da gibt es dann abends immer eine Session. Und da sind Iren und dann sind da aber auch viele Deutsche, die irische Musik machen in Irland und England, irgendwie Schulen besuchen. Da wird auch ganz anders gelernt als hier. Und jeder greift sich das, was er hat, und macht mit. Egal, Flöte, Gitarre, Harfe, Hornpipe, was auch immer. Und die haben ein unglaubliches Repertoire an Liedern. Also die haben tausende von Liedern im Kopf. Und da in der irischen Musik ist es so, man spielt immer zum Beispiel drei Lieder in Folge. Das ist dann so eine Einheit. Und das ist unfassbar, was die für Lieder können. Und irgendwann war die Session vorbei und uns fragte eine fantastische Harfenistin: So, und jetzt wollen wir doch mal ein paar deutsche Lieder lernen.
Oha.
Was habt ihr denn so? Och, und die Deutschen haben gegrübelt. Die konnten ganz toll alle möglichen irischen Sachen natürlich, weil sie in Irland immer losgehen und das alles lernen. Aber mit deutschen Liedern war es ganz schlecht bestellt. Dabei haben wir eine ganz ähnliche Entwicklung, das deutsche Volkslied. Das war mal wie Reggae-Musik oder Spirituals, mal wirklich eine politische Geschichte.
Hm.
Um sich gegen die Obrigkeit zu verbinden und Nachrichten auszutauschen. 30-jährigen Krieg, im 100-jährigen Krieg. Das ist ganz spannend. Da gab es auch sowas wie Double Talk. Also man singt etwas und eigentlich hat es eine andere Bedeutung. Die Obrigkeit denkt, die singen ein Lied und alle anderen wissen, da wurde jetzt gerade mitgeteilt, wir treffen uns da und da und gehen da und dahin. Oder Gefahr droht von hier oder sonst wo. Also
ich finde, das merkt man auch ganz, ganz doll, wenn man so die Musikrichtung vergleicht. Also wenn man zum Beispiel hier sich die Charts anguckt, ist ja oft so, dass englische Lieder, amerikanische Lieder, wie auch immer, ganz viel in den Charts sind und wenige deutsche auch. Wenn man sich aber zum Beispiel mal die russische Kultur anguckt, und da ich da jetzt auch so ein bisschen unterwegs bin, kann ich das eigentlich mal ganz gut vergleichen. Da ist meistens nichts von englischen Liedern zu sehen. Da ist immer, das ist wie eine ganz, ganz andere Welt, was die Musik angeht, weil die halt so ihre Musik und ihre Leute haben. Und das ist, ja, man taucht halt in eine vollkommen andere Welt ein irgendwie.
Das finde ich auch so schade. Also früher war es ja zum Beispiel noch so, dass beim Eurovision Song Contest oder wie hieß es davor, Grand Prix, ne? Dass jedes Land auch so und so viel Prozent in dem Lied in der eigenen Sprache singen musste. Und das hat man ja irgendwann aufgelöst, weil dann die Gewinnchancen irgendwie höher waren, weil alle es verstanden haben. Aber das finde ich so schade, weil das so die Vielseitigkeit so weggenommen hat, ne? Also weil so vielleicht wäre es auch witziger gewesen, wenn es gar nicht ums Gewinnen gegangen wäre, sondern einfach nur der Beste aus jedem Land stellt sich an einem Abend vor und mit der Kultur, mit so kulturellen Geschichten auch mit da drin. Das ist schade. Wobei ich ja doch finde, dass in den letzten Jahren auch deutschsprachige Musik immer mehr wieder zugenommen hat im Vergleich zu so, sag ich mal, um die 2000er rum oder so, wo es nur den deutschen Hip-Hop vom Fettes Brot oder so gab.
Aber das ist nicht deutsches Volkslied.
Nee, das stimmt. Aber also die deutsche Sprache wieder so.
Also unsere Musik, so die unsere Ahnen schon gemacht haben, die kennt kaum noch jemand. Mhm. Und klassische Musik, das ist halt so eine Spezialistengruppe. Und Popmusik ist sehr kurzlebig. Und Volkslieder eben, die alle können, die man auch miteinander singt. Ja, Weihnachten werden sie dann mal vorgeholt. Das ist in Russland zum Beispiel auch komplett anders. Irgendwann hat man gesagt, alle Russen können singen. Und es stimmt tatsächlich, ganz viele Russen können singen. Egal, welchen Beruf die haben.
In Russland.
Und wenn sie nicht singen können, dann setzen sie sich halt ans Klavier oder spielen sonst was. Und ich arbeite in der Musik auch sehr gerne mit Russen zusammen. Das sind fantastische Leute. Die haben so unfassbar gute Musiker da und die können stilübergreifend alles Mögliche. Und da hat mir meine Pianistin mal erzählt, in Deutschland ist es so, da ist einer auf der Bühne und 100 sitzen davor und hören zu. In Russland ist es umgekehrt. Es sitzen 100 tolle Musiker auf der Bühne und einer hört zu. Also die haben eine ganz andere Talentförderung und ich habe jetzt keine Ahnung, woher es kommt. Aber da ist es eher, ja, wer ist jetzt das Publikum? Weil alle sind so musikalisch auf Vordermann.
Ich muss auch sagen, wenn man so auf russische Konzerte oder so geht, das ist immer ganz cool, weil es tritt dann immer nicht oder meistens nicht nur eine Person auf, sondern mehrere. Und dann, also dann kauft man seine Karte einfach für, weiß ich nicht, 5 Menschen oder so, 5 super bekannte Menschen, die da kommen und alle ihre Lieder vorstellen. Und es ist im Russischen auch gar nicht so, dass man sich irgendwie, oder wenig so, dass man sich hinstellt, sage ich mal, und drängelt, um erste Reihe zu sein, sondern man hat meistens so einen Sitzplatz, sitzt da, guckt sich alles an, singt mit, wenn man will. Also das ist so eine ganz andere Atmosphäre auch, die man da hat. Das finde ich immer ganz cool. Ja, ansonsten, wenn man so den Schwung, wenn wir jetzt gerade so den Schwung zwischen Musik als zum Spaß und Musik als Beruf machen, direkt meine Frage im Anschluss, wenn man das jetzt professionell machen möchte, wie viel Prozent an Talent und wie viel Prozent erarbeitet es da?
Ich habe immer so ein Problem mit dem Talent. Weil es gibt so viele Menschen, die nutzen ihre Talente gar nicht und andere, die gleichen, also Talent, wir müssen erstmal Talent definieren, ne? Vielleicht wenn man sagt, es fällt einem etwas besonders leicht zu. Und die Menschen sind gar nicht immer im Vorteil. Weil es gibt so Menschen, die haben viel Talent für alles Mögliche. Ist ja meistens dann auch nicht nur ein Talent. Und wenn es aber aufhört, ihnen zuzufallen und Arbeit beginnen müsste, dann sind sie das oft also nicht gewohnt und fangen das nächste an. Da kenne ich ganz viele zu, ganz viele von. Und ich glaube, man kann ganz viel durch Arbeit ausgleichen und ist die Frage, empfindet man das als Arbeit? Mhm. Und wie gesagt, wenn Menschen so wie ich im Vorteil sind, weil sie von zu Hause viel mitkriegen, was ist da das Talent und was ist schlichtweg, das habe ich als Kind schon mir aneignen können, weil ich unterstützt wurde und jemand anders fängt später an. Ich glaube, es ist die Leidenschaft und die Leidenschaft, die kennt da keine Grenzen, glaube ich, und Ich finde es schwer, das zu sagen. Ich weiß, es ist bei uns immer so, ja, wer ist jetzt talentiert und so. Klar, es gibt welche, die können bestimmte Dinge besser. Und es ist ja auch in der Musik oft so, wer besonders schnell spielen kann, besonders virtuos, der wird gehypt. Aber das sind nicht immer die Leute, die das Herz der Menschen erreichen. Mhm. Das sind ganz oft die. Da kann man nicht sagen, was ist das? Die sind nicht besonders schnell und vielleicht auch nicht besonders virtuos, aber die sind sehr authentisch und sehr von Herz zu Herz, die können Emotionen transportieren.
Das ist schön gesagt.
Insofern, ich würde mich nie davon abhalten lassen, Musik zu machen, nur weil irgendjemand vielleicht mal gesagt hat, das Talent fehlt oder so. Oder weil man sich vergleicht oder was, um Gottes Willen.
Aber gibt es so Dinge, wo du sagen würdest, wenn jetzt jemand sagt, ich will da wirklich meinen Lebensunterhalt mit bestreiten, ohne das nebenher zu machen und es ist schön, wenn ich da auch ein bisschen Geld für bekomme, wo du sagen würdest, das muss man irgendwie auf jeden Fall im Blick behalten oder sozusagen, gibt es da irgendwelche Tipps, die man geben kann, damit man wirklich davon leben kann so und jetzt nicht unbedingt eine Adele werden muss oder Michael Jackson oder so?
Auch das ist eine ganz schwierige Frage, weil es gibt Leute, die sind top ausgebildet, die haben studiert, die haben Fortbildungen gemacht, alles Mögliche und verdienen mit Ach und Krach ihren Lebensunterhalt damit Und dann gibt es Leute, die haben nie eine Ausbildung gemacht und werden stinkreich Musik. Also das hat ja ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun. Mit welcher Überzeugung mache ich das? Glaube ich an mich? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, an sich zu glauben. Und in der Musik lernst du halt nie aus. Und das wäre auch schlimm, weil es so viel Tolles zu entdecken und zu lernen. Aber die Begeisterung muss da sein, die Leidenschaft, es zu tun. Und auch Erfolg ist ja unterschiedlich definiert. Ne? Also das heißt ja dann oft auch so, also insofern ist es tatsächlich nicht so einfach, von der Musik zu leben, weil das Bild eines Musikers ist irgendwie, naja, der lebt ja von Luft und Liebe oder von Luft und Musik, der braucht ja eigentlich gar keine Gage. Ne, da gibt es dann tatsächlich so Angebote, suchen Musiker, um in unserem neu aufgemachten Restaurant zu spielen. Und wenn man dann fragt, ja, gibt es denn da irgendwie eine Gage? Na, wieso? Sei doch froh, dass du ja auftreten kannst. Also, dass die auch davon leben müssen, das ja. Tritt oft in den Hintergrund, auch egal, ob das jetzt Unterricht ist, ob das Auftritte sind, egal. Also, Gagen für Musiker, weil es gehört halt zur Spaßecke und nicht zur Notwendigkeitsecke. Und darum ist es oft nicht einfach. Aber wenn man sich auch mal anguckt, wie das auseinanderklafft, ne? Der eine kriegt 100 Euro für einen Auftritt, 3 Stunden abends in der Kneipe. Und der nächste kriegt für einen Auftritt, keine Ahnung, wie viel, 1 Million?
Man muss dazu sagen, ich glaube, wenn man das wirklich professionell und wenn man es wirklich ganz, ganz groß macht, dann ist Musik auch viel Mathematik, weil man einfach gucken muss, okay, was spricht die meiste, also was spricht meine Zielgruppe an, wer ist meine Zielgruppe, wie mache ich das? Ich weiß, ich habe neulich so ein Interview mit einem sehr, sehr bekannten Produzenten gesehen und der hat zum Beispiel gesagt, ja, ich achte immer drauf, dass momentan ein gewisser Prozent Autotune drin ist, weil einfach viele Leute das hören und gerne hören. Also der hat dann wirklich so ein bisschen rausgeklustert, was quasi ja drin sein muss, damit es gerade zum Hit werden würde.
Ja, aber das ist ja nicht das, was die meisten Musiker wollen. Also ich würde Erfolg für mich anders definieren. Ich würde das für mich definieren, natürlich kann mein Lebensunterhalt damit verdienen, bevor ich mich verbiege, und da habe ich ganz viele Kollegen, würde ich was anderes machen. Da würde ich lieber Schuhe verkaufen, als mich für irgendeinen Produzenten zu verbiegen. Es gibt viele, die das machen, ne? Die werden Schlagersänger oder sonst irgendwas und machen ansonsten ihre Musik, die sich halt nicht verkauft. Aber Erfolg ist für mich zum Beispiel, mit Leuten Musik zu machen, mit denen es harmoniert, mit denen es Spaß macht. Erfolg zu machen bedeutet natürlich, dass die Leute, für die ich das mache, wenn ich es öffentlich mache, dass die sich daran erfreuen, dass ich das Gefühl habe, ich kann das transportieren. Erfolg bedeutet für mich im Unterricht, dass ich merke, die Leute lernen was bei mir, die kommen gerne zu mir. So, das ist jetzt für mich Erfolg. Für andere Leute ist Erfolg, ich will im Fernsehen sein, ich will Hallen füllen, ich will sonst was. Ne? Das ist einfach ganz unterschiedlich, was Erfolg ist. Der Nächste sagt, ich brauche einen sicheren Arbeitsplatz. Ich bin froh, wenn ich irgendwie als Kirchenmusiker mich verdingen kann oder an einer Musikschule angestellt bin oder so. Das ist für ganz viele andere ein Horror. Also das ist ganz schwierig. Das ist auch ein bisschen Typsache. Ne? Nun sind ja Musiker, ich weiß nicht, ob das ihr naturell von vornherein ist oder ob es mit der Sache zusammenhängt, halt so Freigeister. Ja, dann sagen sie, habe ich halt mal weniger Geld. Oder ich kann mit der Unsicherheit leben. Und für viele andere ist das ganz schwierig. Deswegen gibt es auch ganz viele Leute, die tolle Musiker sind und trotzdem als Hauptberuf was anderes haben.
Um die Fixkosten zu bezahlen.
Genau.
Aber was würdest du sagen, also wenn wir jetzt sozusagen auch bei unseren Hörern sind und die jetzt überlegen, okay, so eine Gesangsstunde oder eben für unser Restaurant mal einen Musiker für einen Abend, kannst du so sagen, sozusagen, was so ein Größensatz ist, was man dafür einplanen muss, damit man auch was Gutes bekommt? Also ich denke jetzt gerade an Gesangsunterricht, da gibt es ja auch, ich sag mal so, von denen, man wird natürlich als jemand, der das konsumiert, gerne nur 10 Euro für so eine Stunde bezahlen und als der Gesangslehrer hätte man natürlich gerne ein paar hundert Euro für sowas. Aber was würdest du sagen, ist von dem Preis-Leistungs-Verhältnis qualitativ ein guter Schnitt, wo man sagen könnte, okay, wenn ich jetzt meinem Kind oder für mich selber eine Gesangsstunde nehmen will, was muss ich da so einplanen, damit das ein gutes, also für beide fair ist?
Auch so eine schwierige Frage, weil du kannst schlechte Lehrer für viel Geld haben und du kannst super gute Lehrer für wenig Geld haben. Gute Leute für wenig Geld ist die Ausnahme, denke ich mal. Also insofern Man kann natürlich überlegen, was verdient ein Handwerker die Stunde. Den meisten Leuten wäre das zu teuer für einen Musiklehrer. Also ich denke mal, so die, es gibt ja die Jugendmusikschule, die ist staatlich gefördert. Da kann man zum Beispiel, weiß nicht, was die jetzt im Moment für Sätze haben. Daran kann man sich orientieren und dann sagen, gut, wenn ich jetzt nicht an die Jugendmusikschule gehe, weil die Wartelisten sind sehr, sehr lang, muss es wahrscheinlich ein bisschen mehr sein.
Okay.
Und es ist auch immer die Frage so, was ist mir dieser Lehrer jetzt wert? Ne, wenn ich einen guten Lehrer finde, gerade wenn ich, also wenn ich überzeugt bin, da kommt mein Kind gut mit klar, das lernt viel, und, oder ich lerne viel, dann bezahle ich lieber ein bisschen mehr. Ich denke mal so zwischen 40 bis 70 Euro kannst du halt ausgeben für eine Stunde. Man muss immer daran denken, in diesem Geld ist natürlich alles drin, was der Musiker abgeben kann. Steuer, Krankenkasse, Versicherung, sonst was, seinen Arbeitsraum, sein Instrument. Das kann man natürlich auch nicht vergleichen mit vielen anderen Sachen. Ne?
Mhm.
Also von daher, ich würde mir die Leistung angucken und dann würde ich mir den Preis angucken und dann würde ich sagen, ist es mir das wert?
Ja.
Und dann würde ich lieber für einen guten Lehrer ein bisschen mehr bezahlen, weil letztendlich spare ich auch wieder Geld, weil ich lerne ja mehr und schneller.
Ja, stimmt.
Und es gibt Lehrer, die verdienen ihre Schüler gerade im Gesang für Jahrzehnte und die haben nach 10 Jahren immer noch nicht das Gefühl, dass sie jetzt ohne Lehrer sein können. Und dann gibt es Lehrer, da sind die Leute nach einem Jahr so weit, dass sie selber arbeiten können, dass sie selber auch rausgehen können. Speziell mit CBT natürlich.
Jetzt musst du dann aber nochmal erklären, was CBT ist. Ich weiß das ein bisschen.
Ich nicht.
Ich kriege jetzt bestimmt Ärger davon, dass ich gesagt habe, nur ein bisschen, weil ich viel mehr wissen müsste.
Nein. CBT, das ist abgekürzt für Complete Vocal Technik. Das ist eine Gesangstechnik aus Dänemark, entwickelt von Katrin Sadalin in Kopenhagen. Die hat ein Gesangsinstitut und die ist selber Stimmtherapeutin gewesen früher und hat sich gewundert, dass egal wer zu ihr kam, aus welchem Genre auch immer, Sprecher, Opernsänger, Rocksänger, Schauspieler, Lehrer, die hatten irgendwie alle ganz ähnliche Stimmprobleme. Und sie selber hatte Asthma und hat aber viel gesungen und hat sich auch damit beschäftigt und hat deswegen halt so ein paar Behauptungen aufgestellt für sich und hat diese Thesen dann untersucht. Und das Wichtige an CBT ist, dass es eigentlich keine, es ist weder eine Wissenschaft, noch ist es eine neue Technik. Es erfindet eigentlich nichts neu, sondern es ist ein pädagogisches Gebäude. Und der Unterschied zu vielen anderen, davon gibt es natürlich viele, zu vielen anderen Gebäuden ist, dass der Schüler möglichst selbstständig wird und dass der Schüler Selbstverantwortung lernt. Und das ist auch noch eine ganz wichtige Sache bei uns in Europa ist es oft so, da gibt es so eine Hierarchie, da ist der Lehrer und ganz weit unten ist der Schüler. Und der Lehrer hat immer recht. Und in der Complete Vocal Technik, das ist gerade für die Lehrer wie mich, die das, diese Art zu unterrichten auch gelernt haben, ganz wichtig, dass es immer von Auge zu Auge auf Augenhöhe passiert. Weil der Schüler ist einfach nur an einer anderen Stelle des Weges. Und der Schüler muss Selbstverantwortung lernen, weil es ist sein Körper. Und das erste Ziel muss sein, dass seine Stimme gesund bleibt. Und das ist in der Gesangswelt nicht selbstverständlich. Da machen viele Leute sich die Stimme kaputt mit schlechter Technik. Auch durch schlechte Lehrer. Deswegen ist es halt wichtig, wirklich einen guten Lehrer zu haben, damit die Stimme gesund bleibt. Und in der Computervogeltechnik wurde halt geguckt, welche pädagogischen Werkzeuge gibt es, die dem Sänger helfen, seine Ziele zu erreichen? Es wird auch nicht gewertet. Es wird nicht gesagt, die Ziele sind gut, die Ziele sind schlecht. Deswegen ist es auch stilübergreifend. Immer mehr klassische Sänger gehen dahin. Gerade bei klassischen Sängern gibt es oft so einen heftigen Knoten durch dieses Gefälle, dadurch, dass sie oft nicht ernst genommen werden vom Lehrer und so zu lernen haben, und alle, die durch dieses Raster fallen, die verzweifeln dazu. Ich habe auch dazu gehört. Und für die ist CBT so eine Offenbarung, weil es sehr darauf bedacht ist, für jeden Menschen die richtige Art zu unterrichten zu haben. Also Julia, du wirst anders lernen als Katharina, und du wirst andere Dinge brauchen von einem Lehrer als Katharina. kann sein, du lernst dadurch, dass ein Lehrer dir vorsingt. Oder vielleicht lernst du auch besser dadurch, dass jemand dir genau erklärt, was denn da in deinem Stimmapparat passiert. Oder vielleicht lernst du dadurch am besten, dass du deine Körpergefühle einsortieren kannst und wiederfindest oder so, was auch immer. Und ich glaube sowieso, das ist eins der wichtigsten Sachen, dass der Mensch lernt, wenn er ein Instrument oder das Singen lernen will, sein eigener Lehrer zu werden. Weil ich gehe nur einmal die Woche zum Gesangslehrer oder zum Klavierlehrer. Und den Rest der Zeit bin ich zu Hause mit mir. Und viele kennen die Situation, sie kommen aus dem Unterricht, gehen nach Hause. Wie war das jetzt noch? Da hat es doch auch funktioniert. Warte mal, was hat der Lehrer noch gesagt? Okay, habe ich mir aufgeschrieben. Geht trotzdem nicht. Weil er mir einfach nicht erklären konnte, wie ich es wieder abrufen kann.
Ja, das fand ich, also das war für mich echt bei meinen ersten Gesangsstunden sozusagen mein Erleuchtungsschritt auch. Weil ich gedacht habe, oh Gott, ich kann keine Noten lesen, ich kann das nicht richtig hören oder ich habe nicht so das Gehör nicht so ausgeprägt oder ausgebildet, geübt in dem im Bereich. Und dann aber hatte ich eine Gesangslehrerin, die ganz viel erstmal die ersten zwei Stunden immer nur gefragt hat, kannst du dafür ein Wort finden, wie sich das anfühlt oder wie du das wahrnimmst? Kannst du die Stelle an deinem Körper sagen, wo du den Ton merkst, wenn du den singst? Und dadurch habe ich so ein ganz eigenes Gefühl. Also das merke ich jetzt auch, wenn ich im Chor, wenn wir Stücke haben und da ist ein Ton und der macht mich fuchsig, weil ich ihn nie kriege oder so, dann lasse ich mir den von dir auch öfter nochmal so einzeln geben und merke mir dann ganz genau, wo habe ich ihn gemerkt. So, dass ich das wieder anpeilen kann, ne? Wie du sagst, dass ich es alleine wieder abrufen kann, weil das für mich eine Methode war, mit der ich es gut wiederfinden konnte, sagen wir es mal so. Wobei ich auch aus dem CBT immer faszinierend finde, wenn du ein Wort oder dann sagst, es ist wie eine Zielscheibe und dann musst du den da treffen und du denkst gar nicht über den Ton nach, also es ist ja auch egal, bei welchem Ton und das funktioniert dann auf einmal, weil du einen so ein Bild im Kopf wachgerufen hast, so. Und das ist auch, also bei uns im Chor würde ich auch sagen, dass jeder auf unterschiedliche Punkte so einen Aha-Moment hat aus dieser Technik und manche auch. Also das, bei manchen funktioniert was und bei manchen funktioniert es nicht, also genau das, was du sagst, ist, dass das so individuell ist. Das finde ich ganz hilfreich. Wobei das manchmal auch so ist, wieso merken das alle, nur ich nicht?
Naja, das kommt auch aus dem NLP. Also, dass wir einfach verschiedene Lerntypen sind. Es gibt so verschiedene Systeme. Die einen sagen, haben 6 Lerntypen. Die anderen sagen, wir haben 4, wir haben 5. Und wichtig ist auch, dass der Lehrer verschiedene Lerntypen bedienen lernt und nicht nur seinen eigenen. Und viele kommen halt aus dem Hören. Die brauchen eine Sache nur einmal hören und können es nachmachen. Also auch gesangstechnische Geschichten. Ne? Eine Geschichte poppig singen zum Beispiel. Hm. Die machen es dann einfach. Sie haben es gehört. Die brauchen ein Stück im Radio hören und können es nachmachen. Jemand anders ist verloren, wenn der Gesangslehrer ihm immer und immer wieder das Gleiche vorsingt. Er bräuchte jetzt aber mal eine Erklärung. Zum Beispiel, wie fühlt sich denn das an? Und das ist so wie ihr kennt es vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr gut in Mathe wart. Ich war immer ziemlich schlecht. Und wenn ich eine Frage gestellt habe, dann habe ich dieselbe Erklärung 5-mal hintereinander gekriegt. Der Mathelehrer hat nicht einmal versucht, einen anderen Weg einzuschlagen, der vielleicht leichter für mich gewesen wäre. Er kannte wahrscheinlich auch keinen anderen.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe früher viel Nachhilfe tatsächlich gegeben und auch unter anderem in Mathe. Und ich kann mich noch an eine Freundin erinnern, mit der ich für eine Arbeit geübt habe. Und ich habe es auch auf verschiedenen Wegen probiert und irgendwann habe ich nur gefragt, okay, was müssen wir jetzt machen, damit du es in der Arbeit nochmal machen kannst, weil sie einfach, also da ging es viel um so räumliches Verständnis, also es hatte ganz viel mit Form und Flächenberechnung und diese ganzen Sachen zu tun und für sie waren einfach diese räumlichen Vorstellungen, also sie konnte das Bild vor sich auch im Buch haben und hat es aber nicht sozusagen erfassen können, weil sie dieses räumliche Denken. Also sie hatte ganz viele andere Talente, aber das leider nicht, hat man auch später beim Führerschein gemerkt, mit dem Einparken leider ein paar Mal. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, okay, wie kann ich ihr das so verständlich wie möglich machen, damit sie es einfach nachmachen kann, weil in der Schule da nicht drauf eingegangen wird und es einfach abgefragt wird, egal ob du es verstanden hast oder nicht und du musst es wissen. Und das ist so, was ich meine, ich bin ja auch selber Pädagogin und finde deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, das Lehramt, so wie es früher mal ausgebildet wurde, auch als Pädagogik gilt, weil ich finde, Lehramt hat sehr viel, aber wenig Pädagogik und wo man einfach doch noch mal ein bisschen auch in der Schule nachdenken muss. Und umso schöner, wenn wir im Freizeitbereich Dinge lernen, die dann auf uns individuell zugeschnitten sind und dadurch auch so Erfolgserlebnisse vielleicht mal haben, die wir sonst vielleicht nicht so hatten. So, oder erst ganz, ganz spät in unserem Leben dann bekommen, weil wir dann nicht mehr in die Schule gehen und nicht mehr nach so einem Schema F bewertet werden.
Dabei wäre es gerade in der Schule ganz wichtig, dass die Menschen lernen, wie sie am besten lernen, wie sie ticken, wie sie am besten funktionieren.
Ja, das fällt mir gerade ein, wir mussten immer den Rechenweg mitschreiben und wenn der nicht richtig war, dann gab es einen Punkt Abzug. Und mein Opa war Mathematiklehrer aber in Russland und die hatten aber immer ganz andere Methoden und wenn ich was nicht verstanden habe, dann bin ich zu ihm und hat er mir das ganz anders erklärt. Und ich weiß noch, ich hatte so ein richtiges Problem mit Bruchrechnen. Ich musste da mit meiner Lehrerin damals richtig diskutieren, weil er mir einfach einen anderen Weg gezeigt hat, der für mich einfach so viel einfacher war. Und irgendwann habe ich tatsächlich aber genug mit ihr diskutiert, dass sie dann gesagt hat, ja, okay, jeder so wie er es mag, wenn du zum richtigen Ergebnis kommst und da ein Rechenweg steht, dass du nicht geschummelt hast.
Ja.
Also Pädagogik ist natürlich ein super faszinierendes Thema. Und gerade, wo sie so mangelhaft ist an unseren Schulen.
Ja, ich gucke gerade auf die Uhr und wir sind schon wieder über unseren Punkt. Und jetzt noch die Frage, Julia hat bestimmt wieder noch 20.000 Fragen auf ihrem Zettel, oder?
Nee, gar nicht mehr so viel.
Aber du darfst jetzt deine letzte Frage stellen, wenn du noch eine auf deinem Zettel hast.
Ja, ich musste gerade überlegen, ob ich noch mit einer Statistik rausrücke. Ich habe nämlich noch welche, aber eine muss ich noch loswerden, und zwar die schöne Statistik über Instrumente oder allgemein musikalisch sein quasi, also bewusst singen oder bewusst ein Instrument spielen. Und ich war ein bisschen erschrocken über die Zahl, weil tatsächlich 73% gesagt haben, nein, wir machen da nichts, und nur 27% gesagt haben, ja, wir machen das regelmäßig. Ich fand das irgendwie krass. Und dann habe ich noch tausende Statistik zu was und wie, aber die werde ich jetzt nicht vorstellen.
Also wir halten schon mal fest, alle mehr singen.
Ich kann auch noch weiter. Also tatsächlich habe ich dann noch die beliebtesten Instrumente. Da haben wir die 73%, die gesagt haben, keins. Wir hatten 11% mit Klavier oder Keyboard. Das spiegelt dann ganz gut wider, wie du gesagt hast, ja, Klavier, das ist noch leise genug, das geht. Auch 11% mit Gitarre. Dann kommt Blasinstrument mit 5%, 3% Schlagzeug, 2% Bass und nur 1% Geige.
Schade, denn Bässe werden so gebraucht. Und Bläser. Die ganzen Big Bands suchen händeringend nach Bläsern. Dabei können sie sich mit Gitarristen zuschmeißen.
Ja, Gitarre ist halt auch, also ich weiß auch damals in der Schule, wir dürfen uns auch immer eigentlich meistens entweder die Gitarre oder dieses Ding aussuchen.
Die Angel.
Ja, danke schön.
Ja.
Aber das mit dem Singen übrigens nochmal. Wenn der Mensch viel singt von klein auf, dann erleichtert er sich jedes Instrument in der Zukunft. Also das ist eine super Vorbereitung für alles. Deswegen muss überhaupt nicht jeder Sänger werden. Singen ist einfach im besten Falle etwas ganz Alltägliches.
Ja, man verarbeitet ja auch viel. Ne? Also ich weiß, ich hatte damals eine Lehrerin in Kreation, also wir hatten einfach ein Fach für Kreativsein. Und sie hat damals zu mir gesagt, wenn ihr jemals Kinder bekommt, dann lasst sie um Gottes Willen über den Rand malen. Weil es gibt nichts Einschränkenderes, als wenn ihr dem Kind jedes Mal sagt, nein, du darfst da nicht drüber, nein, nein, das ist falsch. Weil damit erzieht ihr das Kind in so vielen unterschiedlichen Richtungen einfach nur, du darfst nur das machen, was dir gesagt wird. Und das Kind hat gar keine Chance, seine Kreativität irgendwie auszuleben. Und ich finde, das ist super krass, wie viel eingeschränkt wird, nur weil es halt so von der Gesellschaft erwartet wird, ne? Vorgelebt wird.
Ja, auch überhaupt dieses, ne, bei uns in der Familie, also nicht bei uns in der Familie, aber früher hat man ja schon häufiger den Spruch gehört, ein braves Kind ist ein Kind, das man nicht hört. So. Und das habe ich schon auch bei der Arbeit. Ich feiere jedes Kind, was einfach mitten im Gottesdienst laut losbrüllt, weil dann gerade so ältere Damen in der ersten Reihe immer ganz pikiert gucken und ich denke so, ja, Gott freut sich über jedes Kind, das da ist und es darf laut sein und das zeigen. So, und witzig ist ja auch manchmal, in welchen Momenten Kinder dann ein Geräusch oder ein irgendwie sich bemerkbar machen in den Gottesdiensten. Meistens passt das ganz gut.
Ich find, oder wenn es am leisesten ist, ne?
So, also ja, oder gerade auch irgendein Kommentar oder das passt dann so auf den Satz vom Pastor oder dem Leser oder wie auch immer. Das finde ich dann immer nochmal so besonders. Und auch ist es ja so eine Sache in Deutschland, auch wenn vieles reglementiert ist und sozusagen eingeschränkt ist. Kinderlärm gilt offiziell laut deutschem Recht nicht als Lärm. Also man kann nicht irgendwen wegen Ruhestörung da jemanden holen, wenn es ein Kind ist, weil Kinder dürfen so laut sein, wie sie halt einfach sind. So.
Ja, das ist ja auch nur fair, ne? Also du kannst ja ein Kind nicht, in so einen Raum stecken, sage ich mal, in so einen imaginären Raum und sagen so, du darfst dich aber nur darin bewegen und dann die schöne, bekannte 20 Zentimeter Stimme, die ich als Kind über alles gehasst habe, nur die verwenden, das ist immer ganz, ganz schrecklich.
Nee, abgesehen davon, es gibt ja auch, die Theorien sind es gar nicht, das ist auch bewiesen. Singen ist gesund, aber auch ein Instrument spielen ist gesund. Und die Frage ist, wie suchen sich Menschen ein Instrument aus? Und Kinder wissen ganz genau, welches Instrument sie spielen wollen. Meine Jüngste hat irgendwann gesagt, Mama, ich will Geige spielen. Der Ton geht mir direkt hier hin. Also es gibt auch im Yoga zum Beispiel die Vermutung, dass jeder Mensch einen Ton hat. Einen bestimmten Ton, der mit seiner Vibration die ganzen Zellen harmonisiert. Und was passiert? Es gibt ja auch Klangschalen, die heilen uns. Wenn wir uns in Musik aufhalten, ist es heilsam. Und wenn wir sie selber machen, weil du das vorhin auch gefragt hast, abgesehen davon, dass es uns Menschen verbindet. Es verbindet uns nicht nur im Denken, sondern es verbindet uns tatsächlich. Ein Chor wird kollektiv. Und die tun tatsächlich auch kollektive Dinge, über die der Chorleiter keine Macht hat.
Und was ich da auch immer cool finde, wenn wir diese Übung machen, dass wir alle diesen Schimmerton oben drüber machen, also wo man wirklich das Gefühl hat, wir sind dann also alle singen einen Ton und man fühlt sich da tatsächlich so, weil so eine Schwingung entsteht. Das ist total schwierig, das mit Worten zu beschreiben, aber das finde ich immer eine der schönsten Übungen, weil man wirklich so, was du eben sagst, diese Verbindung miteinander so wirklich richtig merkt.
Naja, das ist Physik und wenn Schallwellen können alles Mögliche miteinander machen, aber sie können sich auch gegenseitig verstärken. Und wenn der Chor das schafft, so in einem Klang zu sein und seine Wellen übereinander zu legen, dann passiert mehr als die Summe des Ganzen. Und das sind tolle Momente und das macht etwas. Das macht etwas mit den Menschen. Und gerade heutzutage, jetzt, wäre es besonders wichtig, dass die Leute miteinander reden.
Ja. Ich kenne das tatsächlich vom Orchester. Ich habe ja früher im Musical gearbeitet und da hatte ich ganz oft das Gefühl, okay, das Orchester, das hat gerade irgendwas ausgelöst. Also ich hatte wirklich Momente, da hätte ein beliebiges Lied spielen können, ich hätte einfach losweinen können, weil es hat irgendwas berührt und es war so, oh, es ist wunderschön. Also es ist schon cool, was das alles so auswirken kann.
Genau. Hattest du jetzt deine letzte
Frage? Nein, eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Und zwar hatten wir das mal als Quatschfrage, aber irgendwie hat die Frage mich nicht mehr losgelassen. Bei dir wollte ich sie so als richtige Frage stellen. Und zwar die Frage, wenn du ein Instrument wärst, welches wärst du?
Die Frage
war ein Klavier. Klavier, warum? Das ist nun auch mein Lieblingsinstrument, aber weil das Klavier alles kann. Das Klavier kann Rhythmus. Das Klavier kann Bass, das Klavier kann Harmonie und das Klavier kann Melodie. Und außerdem hat es einen super großen Umfang. Es hat ganz tiefe Töne und ganz hohe Töne. Und es hat alle Töne. Und man kann damit begleiten, man kann damit solistisch sein, man kann damit für sich sein.
Oh, schön.
Ja, und Klaviere sind auch einfach schön.
Das stimmt. Ich fand Klaviere
und Flügel vor allem sind schön.
Ich habe auch so bestimmte Stücke, die ich mir anhöre, wenn es so ganz schlimm ist, einfach so Klaviertöne, die man sich einfach anhört und denkt, okay, jetzt geht's wieder. Jetzt wird's besser.
Ja, sehr schön. Und du hast sie schon angesprochen, unsere Abschlusskategorie, die Quatschfrage. Die haben wir eigentlich für andere Momente eingeführt, wenn wir mal einen Aufmunterer zum Abschluss der Folge brauchen, aber wir machen sie einfach durchgängig, weil wir sie toll finden. Meine Quatschfrage wäre, wenn du ein Restaurant eröffnen würdest, was wäre auf deiner Speisekarte?
Jetzt als einzelne Speisen oder generell so?
Ja, sozusagen, was wäre so die Richtung, das Genre deines Restaurants?
Tatsächlich jetzt? Das ist gar keine so quatschige Frage. Weil ich jetzt im Urlaub da...
Habe ich dich da auf eine Business-Idee gebracht?
Nee, das nicht. Aber weil ich finde, daran gibt es einen Mangel. Ich würde tatsächlich ein vegetarisches Restaurant eröffnen. Und dabei würde ich versuchen, sehr kreativ zu sein und sehr bunt. Und natürlich vollwertig und nachhaltig. Das würde ich eröffnen, ja? Das finde ich eine gute Frage.
Na gut. Hatte ich mir schon gedacht, nicht, dass ich. Aber ich finde es trotzdem cool, ja.
Ja, zu meiner Frage. Wenn du auf ein Titelblatt abgedruckt werden würdest, in welchem Magazin würdest du erscheinen?
Okay, das ich kenne so wenig Magazine.
Wir machen einfach ein eigenes Magazin.
Ja, also ich glaube, in die Vogue passe ich nicht so.
Auch das kann man ja ändern.
Naja, ich sag mal, es ist natürlich cool, wenn man überhaupt auf dem Titelblatt erscheint. Deswegen würde ich nicht so wählerisch sein.
Ich finde, Happiness würde ganz gut passen. Die kannte ich nicht, bis eine Freundin, die mal mitgebracht hat. Und da geht es auch nur um...
Das kenne ich tatsächlich so,
mit, ne, wie kann man irgendwie glücklich sein und Yoga und Pilates und gute Ernährung und wie tut man sich einfach gut.
Ja, ich finde ja Bravo toll. Also wenn du auf der Bravo warst, hast du alles geschafft.
Findest du?
Nein.
Dann bitte als Startschnitt in der Mitte. Nicht. Oh ja. Lebensgröße.
Ja, voll cool. Wie schnell immer die Zeit rumgeht, wenn man in so einem Thema verhaftet ist. Und ich weiß, wir können noch viel, viel länger über viele Aspekte von Musik reden und uns unterhalten und irgendwie da tiefer eintauchen. Hast du noch irgendein Abschlusswort? Irgendwas im Kopf, was du sagst, was möchtest du noch loswerden?
Mut zur Musik und Mut zum Singen und dass die Menschen das wichtiger nehmen, ernster nehmen. Die Eltern nehmen, sollten es ernster nehmen für ihre Kinder und für sich selber natürlich auch. Und vor allem sollten alle Leute, die Lust haben zu singen, sich einen Chor in ihrer Nähe suchen, der zu ihnen passt. Es gibt so viele Chöre, gerade jetzt in Corona-Zeiten, die sich über Zuwachs freuen, weil die Chorszene hat sehr gelitten in den letzten Monaten. Und ja, jetzt kann ich anfangen vom Chor zu schwärmen, warum das toll ist. Aber das kann sich vielleicht jeder denken. Da gibt es ja auch, kann man ja auch nachlesen, kann man sich vielleicht auch vorstellen. Ich als Chorleiterin sage, wir sind glücklich über jeden, der kommt. Und andere Chorleiter und Chormitglieder werden das auch sagen. Und der liebe Gott freut sich, wenn viel gesungen wird.
Ja, und vor allem hier der Appell an die Männer. Also an alle natürlich, aber Männer, traut euch ein bisschen mehr. Bei uns haben wir nämlich immer ein bisschen länger Männermangel. So, zumindest was Stimmengewalt angeht.
Und Chöre helfen sich gegenseitig in Krisenzeiten. Das ist ganz toll. Das ist wirklich eine unterstützende Gemeinschaft auch.
Ja, das stimmt. Das war ein schönes Schlusswort. Wir freuen uns sehr, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank. Und ja, das war's mit unserer Jubiläumsfolge Nummer 10. Mal sehen, wann wir die 20 voll machen.
Ja, ich glaube, das geht immer schneller, als man denkt. Ich war nämlich ganz erstaunt, dass es Folge 10 war. Aber ja, wir freuen uns auf viele, viele weitere Folgen und vielen Dank, dass du bei uns warst.
Sehr gerne.